Race konnte in Desais Augen erkennen, wie sehr sie das, was sie gerade erfahren hatte, belastete. »Lass dich dabei nicht von mir erwischen«, sagte Desai. Ihre Stimme klang etwas sanfter, als sie näher herantrat. »Ich würde es hassen, wenn ich dich vors Kriegsgericht bringen müsste.« Sie war nun ganz dicht bei ihm. Race fühlte, wie sie ihre Arme um seinen Oberkörper schlang und sie ihn fest an sich zog. Er legte sein Kinn auf ihre Haare und strich über die dunkle Pracht. Er konnte die Anspannung und ihren inneren Kampf förmlich spüren, wie ihre unbeugsame Achtung vor dem Gesetz und ihre Fähigkeit zu verstehen, dass man manchmal angesichts des Unbekannten nachgiebig sein musste, gegeneinander Stellung bezogen. Diese Kräfte waren bereit für eine Schlacht, rüsteten sich für den unausweichlichen Tag, an dem Desais Überzeugungen aufgrund dessen, was sie nun wusste, auf dem Prüfstand stehen würde. Er hatte Verständnis, immerhin ging es ihm genauso. Dass dieser Kampf Rana Desai nicht erspart bleiben würde, dessen war Race sich sicher. Aber er wusste nicht, wie das ihre Gefühle ihm gegenüber beeinflussen würde, wenn es soweit war. Würde sie zur Verbündeten oder zur Feindin werden? Das war eine Frage, auf die Race, wie auf so viele andere, keine Antwort hatte. Wie immer war die Stimmung auf dem Casino-Deck der Omari Econ großartig. Und wie immer war Cervantes Quinn nicht eingeladen. Er ging, gefolgt von Sakut Amnoy, hinter Zed Nilrik her und versuchte, den geselligen Lärm um sich herum zu ignorieren. Fröhliche Hintergrundmusik mischte sich mit den Stimmen und dem Gelächter der Gäste überall im Raum. Geld in allen Währungen und Ausprägungen wechselte den Besitzer. Über dem Spielsalon lagen Rauchschwaden und Gerüche der verschiedensten Kräuter, die die unterschiedlichsten Wesen in vollen Zügen inhalierten. Und mehr als ein Gast hatte ein Getränk in der Hand, was Quinn daran erinnerte, wie viel Zeit seit seinem letzten Drink vergangen war. »Diese Glückspilze«, dachte er, und dann fiel ihm wieder ein, wie viel Glück Tim Pennington in diesem Moment hatte. Nach der Rückkehr der Rosinante nach Vengard und immer noch außer sich über die Ereignisse, die seinen ursprünglichen Plan, die Kolonisten von Boam II aufzusuchen, vereitelt hatten, hatte der Journalist Quinns Angebot, mit ihm zusammen Gens zu treffen, abgelehnt. Er hatte sich für einen Besuch in Tom Walkers Bar entschieden und etwas, das er Leben genannt hatte.
»Seit wir hier an Bord gegangen sind, habe ich 14 Verletzungen der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften gezählt«, erklärte Amnoy und drückte seine schwarze Aktentasche, die inzwischen wie ein Teil seines Körpers wirkte, fester an die Brust.
Der Sektorn tat sein Bestes, um auf seinem Weg durch die Menge niemanden zu berühren.
»Dieser Ort ist eine Brutstätte für Krankheiten und Seuchen, ganz zu schweigen von der offenkundigen moralischen Verkommenheit.«
»Maul halten«,
sagte Quinn. Die fortwährende, schrille Stimme des Sektorn drohte ihm wieder einmal Kopfschmerzen zu verursachen, als hätte er mit seinen geprellten Rippen und seinem wunden Kiefer nicht schon genug zu leiden. 5 Minuten, schätzte er, 5 Minuten, und dieses widerliche, nervige Abziehbild eines fühlenden Wesens würde aus seinem Leben verschwunden sein. Als sie an den Roulette-Tischen vorbeikamen, musste Quinn einem Gast ausweichen, der offenbar zu viel Alkoholintus hatte. Diese Bewegung ließ ihn gegen ein orionisches Mädchen stoßen, eine Angestellte von Gens Unterhaltungspersonal, die ihn daraufhin von oben bis unten musterte und ihm ein Lächeln schenkte. Offensichtlich machten ihr sein Verband über dem linken Auge und die Schwellung seines Jochbeins, beides Andenken an seinen kurzen Besuch bei Brune, nichts aus. Unwillkürlich erwiderte Quinn den Gruß.
»Grinsen Sie nicht so dämlich, Quinn«,
sagte Zed hinter ihm, und seine leise, drohende Stimme hallte seltsamerweise durch das gesamte Casino.
»Sie wissen doch, Mr. Gens mag es nicht, wenn man ihn warten lässt.«
Es war das Erste, was der Nellory seit Betreten der Omari Econ zu ihm gesagt hatte. Quinn war versucht, die ganze Geschichte mit Brune zu erzählen, aber er vermutete, dass der Killer bereits einen Bericht von seinen eigenen Leuten erhalten hatte. Er hatte halb erwartet, dass Zed ihm beim Betreten der Luftschleuse den Bauch aufschlitzen würde, aber offensichtlich war er, jedenfalls für den Moment, in Sicherheit, da Gens seine Dienste noch benötigte.
»Hoffen wir mal, dass meine Glückssträhne noch etwas anhält.«
Quinn sah den Nellory von der Seite an und stellte fest, dass sein dunkler, gepflegter Anzug seinen obsidianfarbenen Teint sogar noch unheimlicher aussehen ließ.
»So früh am Tag schon schwarz zu tragen, sieht ihn gar nicht ähnlich. Hat sich der übliche Oberkellner krank gemeldet?«
Obwohl Zed nicht antwortete, erkannte Quinn an den zusammengezogenen Augenbrauen, dass seine Bemerkung gesessen hatte. Der Händler lächelte zufrieden und sagte nichts weiter, während er am Neu die Treppe hinauf zu Gens privater Loge folgte. Der orionische Kaufmannsprinz wartete schon auf ihn. Wie hingegossen lag er auf seinen Kissen und Polstern. Er trug eine kastanienfarbene Toga, die zu seiner grünen Haut passte. Gens stützte sich auf seinen linken Ellenbogen und hielt dabei einen silbernen Kelch in seiner enormen rechten Hand. Eine andorianische Zen, die nicht mehr als ein hauchdünnes goldenes Etwas trug, das keine Fragen zu ihrer Figur offen ließ, lag neben ihm und fütterte ihn mit kleinen Stücken einer exotischen Frucht. Ausgerechnet in diesem Moment meldete Quinns Magen, dass er heute noch nichts gegessen hatte. Er war klug genug, direkt vor Set stehen zu bleiben und darauf zu warten, dass Gens ihn empfing. Er wusste aus Erfahrung, dass der Gangsterboss bezüglich seines eigenen Protokolls sehr empfindlich war. Quinn steckte die Hände in die Taschen und blickte hinüber zu Morik Mohl, einem Mitarbeiter des Orioners, der ihn mit einer Mischung aus Verärgerung und unterdrücktem Ekel ansah. Der Schläger trat vor und bedeutete Amnoy, sich zwischen die beiden schwarzen Obelisken zu stellen, die vor Gens platziert waren. Der Sektorn gehorchte eilig. Seine übliche Blasiertheit schien hier, vor seinem Arbeitgeber, völlig verschwunden.
»Mr. Gens«,
sagte Amnoy und streckte seine rechte Hand zum Gruß aus. Mit der linken drückte er nach wie vor seine Aktentasche an sich.
»Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr es mich ehrt, Sie zu treffen. Es ist wirklich schon so lange her.«
Seine Worte sprudelten so schnell aus ihm heraus, dass Quinn damit rechnete, dass er jeden Moment aus Luftmangel aus den Latschen kippen würde. Gens sagte für einige Momente nichts, sondern nahm einen ordentlichen Schluck aus seinem Kelch. Als er endlich sprach, tat er das mit seiner üblichen leisen, aber tiefen Stimme, und seine Miene zeugte jetzt schon davon, wie sehr ihn das Ganze langweilte.
»Amnoy, ich gebe zu, Sie überraschen mich immer wieder. Wie haben Sie es nur all die Zeit geschafft, da draußen zu überleben?«
Amnoy richtete sich auf und seine Brust schien vor Stolz anzuschwellen, als er antwortete,
»Nun, ich muss Ihnen sagen, dass es nicht einfach war und wir große Schwierigkeiten hatten, überhaupt hierher zu gelangen. Allein wenn man bedenkt...«
»Das war eine rhetorische Frage«, sagte Gens. »Haben Sie die Unterlagen dabei?«
Der Sektor nickte und hob seine Aktentasche.
»Hier sind sie. Wie Sie wissen, sind alle meine Akten mit einem vielfachen Verschlüsselungsalgorithmus gesichert, der jeden unbefugten Zugriff verhindert. Ich habe die Software selbst entwickelt, ebenso wie einen sich selbst erneuernden Code, der...«
»Das interessiert doch niemanden.«
Gens Gesichtsausdruck wechselte von Desinteresse zu Gereiztheit.
»Öffnen Sie bitte einfach die Dateien.«
Amnoy räusperte sich und richtete sich erneut auf, wobei er versuchte, das Zittern seiner Knie zu unterdrücken.
»Ja, natürlich.«
Er sah sich um und fragte,
»Könnten Sie alle bitte etwas Platz machen?«
Gens deutete auf den Fußboden, auf dem der Sektorn stand, und trank noch einen Schluck.
»Sie haben genug Platz.«
Der Buchhalter ließ ein hochmütiges Schnauben hören, offensichtlich unzufrieden darüber, wie er behandelt wurde. Quinn musste sich zusammennehmen, um nicht zu lachen. Ein Seitenblick auf Zed überzeugte ihn davon, dass er nicht der Einzige war.
»Es wird nur einen Moment dauern«,
sagte Amnoy und wiegte die Aktentasche in seinem linken Arm sanft hin und her, während er die Kombination in die kleine Tastatur am Griff eingab. Ein paar Sekunden später öffnete er den Koffer und Quinn konnte zum ersten Mal dessen Inhalt sehen. Es lag ein Gegenstand darin, der wie ein tragbares graues Computerinterface mit einem kleinen Monitor aussah. Mit einer kleinen gelben Datenkarte, die er rechts in eine dafür gedachte Öffnung am Monitor einführte, gab der Buchhalter eine weitere lange Kette von Codes ein. Der Monitor aktivierte sich. Alle sahen zu, wie Amnoy die gelbe Karte durch eine rote ersetzte und erneut begann, Codes in den Computer einzugeben. Gens Stöhnen war durch das ganze Casino zu hören.
»Dabei brennt ja eine ganze Sonne aus, Mr. Amnoy.«
Der Buchhalter antwortete mehrere Sekunden lang nicht. Schließlich war eine ganze Reihe von Pieptönen aus der Aktentasche zu hören.
»So, das hätten wir«,
sagte er, und sein Gesicht leuchtete auf. Wohl das Sektorn-Äquivalent eines Lächelns. Quinn konnte von seinem Standort aus sehen, dass eine lange Kette von Daten über den kleinen Bildschirm huschte. Ordentliche Zahlenreihen und säuberlich aufgereihter Text in verschiedenen Farben. Quinn hatte keine Ahnung, was das alles darstellen sollte.
»Das ist alles?«
fragte Gens.
»Ich bin sicher, es macht Ihnen nichts aus, wenn meine Leute sich das mal ansehen.«
Amnoy nickte.
Aber natürlich. Ich denke, Sie werden sehen, dass bis hinunter zum letzten Credit alles seine Ordnung hat. Es gibt auch ein verständliches Register, das detailliert Auskunft über jede Transaktion erteilt, die ich bisher für Sie getätigt habe. Die Querverweise sind sicher sehr hilfreich, denn in die Geschäftsbücher sind Namen, Daten und Orte sowie Ursprung der Transaktion und Informationen über das Ziel eingetragen. Alles ist minutiös organisiert und über die unterschiedlichsten Stichworte abrufbar, die Sie...
Danke.
Gens sah zu Morik Mohl und bedeutete seinem Handlanger, dem Buchhalter die Aktentasche abzunehmen.